jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
ÖVP und Grüne haben heute im Nationalrat große Teile des Wohnpakets beschlossen. Das soll die Bauwirtschaft ankurbeln und auch den Wohnungsneubau. 25.000 geförderte Wohneinheiten sollen entstehen. Dafür nimmt die Regierung wieder einmal viel Geld in die Hand. 1 Milliarde Euro fließt allein in den gemeinnützigen Wohnbau, als Zweckzuschuss an die Länder über mehrere Jahre verteilt. Von der Opposition kommt Kritik. Die Maßnahmen des Wohnpakets seien nicht ausreichend und würden Wohnen nicht leistbarer machen. Ist die Kritik berechtigt? Dafür ist heute Kurier-Innenpolitik-Redakteur Michael Hammerl bei uns im Studio zu Gast. Mein Name ist Angelika Groß. Es ist Mittwoch, der 20. März und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Der Wohnbau ist in den vergangenen Jahren angesichts hoher Preise, gestiegener Zinsen und weniger Verkäufe ins Straucheln gekommen. Das will die Regierung nun ändern und dafür ordentlich Geld in die Hand nehmen. 2,2 Milliarden Euro für das Wohnen. Am Mittwoch ist ein erster Teil des im Februar vorgestellten Wohnpakets im Nationalrat beschlossen worden. Was das für Wohnungssuchende, KäuferInnen und Häuselbauer bedeutet, besprechen wir jetzt mit dem Kurier-Innenpolitik-Redakteur Michael Hammerl. Michi, die Regierung nimmt mal wieder viel Geld in die Hand, diesmal für ein Wohnpaket. Das soll die kriselnde Bauwirtschaft beleben und gleichzeitig neuen Wohnraum schaffen. 1 Milliarde Euro wird allein für den gemeinnützigen Wohnbau in die Hand genommen. Kannst du mal grundsätzlich erklären, was es mit diesem Wohnpaket auf sich hat?
Ja, die 1 Milliarde, die du angesprochen hast, da ist die Grundidee einmal, dass man die Bauwirtschaft ankurbelt. Das ist die eine Seite des Pakets. Da werden, wie gesagt, 1 Milliarde in die Hand genommen. Das wird an gemeinnützige Bauträger, sogenannte, verteilt. Das sind jetzt zum Beispiel größere Genossenschaften, wie wir sie kennen, wie die BWS in Wien. Die Länder haben im Prinzip die Aufgabe, das Geld den Bauträgern zu geben. Die Bauträger haben dann das Geld damit zu bauen. Einerseits 10.000 Eigentumswohnungen, andererseits 10.000 Mietwohnungen und zusätzlich sollen sie auch noch 5.000 Wohneinheiten sanieren. Also Grundidee ist einmal einerseits zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, weil es ja da schon ein Problem gibt und auf der anderen Seite zu versuchen, dass jetzt im Bereich der Bauwirtschaft, also aber auch was Handwerker betrifft etc., dass da nicht eine zu große Abwanderung zum AMS gibt. Das ist der eine Teil des Pakets, das heißt grundsätzlich einmal den gesamten Wohnmarkt stärken und stabilisieren. Ja, und der andere Teil, das sind insgesamt 1,2 Milliarden, die sich auf ganz verschiedene Maßnahmen aufteilen. Damit sollen Mieterinnen und Mieter, respektive auch Vermieter, gestärkt werden über ganz verschiedene Instrumente.
Okay, was wären das für Instrumente?
Ja, ist die Frage, wo wir anfangen wollen. Also ich glaube, relativ plakativ sind zum Beispiel diese Wohnbaudarlehen. Es ist die Frage, wie die Länder das dann ausgestalten, muss man jetzt bei allen Maßnahmen dazu sagen. Ja, es ist relativ komplex, aber brechen wir es herab. Bei dem Wohnbaudarlehen, du kannst einen Kredit mit einem Fixzinssatz von 1,5% auf maximal 200.000 Euro aufnehmen. Und damit kannst du dir dann einen, so ist zumindest die Idee, Hauptwohnsitz finanzieren, teilfinanzieren, weil es ist vollkommen klar, dass 200.000 Euro für den Großteil der neuen Wohnungen und auch für Häuselbauer im Normalfall nicht ausreichen. Diese 1,5%, die laufen jetzt einmal bis 2028. Was danach passiert, weiß man nicht genau. Also die Hoffnung der Regierung ist natürlich, dass die Zinsen bis dahin wieder hinuntergehen. Und der ist auch begrenzt auf maximal 25 Jahre. Auch da ist die Frage, was danach passiert, ist nicht hundertprozentig geklärt.
Du hast jetzt auch schon eben gesagt, 200.000 Euro maximal an Darlehenssumme. Wieso 200.000 Euro? Du hast ja schon gesagt, das reicht eigentlich niemals aus, um da jetzt sich wirklich eine Wohnung kaufen zu können oder ein Haus sich kaufen zu können.
ja, ist selbstverständlich nur ein Anreiz, ob das dann wirklich treffsicher bei denen ankommen, die es brauchen. Das ist eh die Frage und der offene Punkt, den man abwarten muss. Mein betrifft alle Fragen, aber da hat es natürlich auch schon Kritik von Ökonominnen und Ökonomen gegeben, dass das möglicherweise dann erst wieder von denen verwendet wird, die sowieso die Mittel hätten, sich ein Haus zu bauen und jetzt eben einen zweiten, billigeren Kredit aufnehmen können auf bestimmte Zeit. Also die 200.000 Euro sind jetzt, glaube ich, keine rational begründbare Obergrenze. Und apropos Obergrenze, es wird natürlich schon auch so sein, das ist aber wiederum im jeweiligen Gesetz zur Wohnbauförderung in den Ländern festgelegt, dass das dann natürlich nicht für absolute Millionen Willen gelten soll.
Okay, jetzt hast du auch schon gesagt, dass dieser Zinssatz eben von 1,5% bis Ende des Jahres 2028 gelten soll. Wieso genau 2028 und ja, was hat man sich überlegt für danach? Kann es sein, dass das dann mehr oder weniger wird?
Das hängt ganz davon ab, wie sich die Zinsen entwickeln. 2028 gilt wie beim anderen, ist klarerweise keine völlig rationale Grenze. Man hat es dann mal auf einen gewissen Zeitraum gespannt. Es stellt sich auch nach wie vor die Frage, inwiefern die Länder das überhaupt umsetzen und umsetzen wollen und wie sie es dann aufsetzen. Also ganz hundertprozentig geklärt ist das jetzt nicht, wie ich als Konsument an dieses Darlehen komme, muss ich mich dann an die Wohnbauförderungsstelle wenden. Jetzt, aus der Regierung hat es geheißen, in der ersten Antwort, ja, das wird wahrscheinlich die erste Stelle sein. Es könnte aber auch sein, dass das über die Banken läuft. Also da ist noch einiges an Klärungsbedarf da. Klar ist, wer jetzt ein Haus baut oder eine Wohnung kauft, wird das wahrscheinlich in Anspruch nehmen, respektive müssen wir da auch noch schauen, inwiefern sich das dann budgetär ausgeht mit dem, was jetzt momentan eingeplant ist.
Und du hast jetzt auch schon öfter angesprochen, die Länder müssen dann schauen, wie sie das umsetzen. Sind die Länder eigentlich darauf vorbereitet?
Die Länder sind insofern darauf vorbereitet, weil sie ja seit über einem Monat wissen, dass dieses Wohnbaupaket kommt und auch in den Verhandlungen jetzt involviert waren. Aber es ist nicht so, dass das jetzt von heute auf morgen abgerufen werden kann. Also das muss jetzt aufgesetzt werden. Und es, wie gesagt, es wird in allen Ländern unterschiedliche Regelungen geben, was die Beantragung betrifft, was die Rückzahlung betrifft. Ja, und wahrscheinlich auch in Kooperation mit den jeweiligen Banken. Aber vielleicht kurz dazu gesagt, Wohnbauförderung ist tatsächlich in jedem Bundesland ein bisschen anders geregelt. Also da brauchen wir es, glaube ich, auch gar nicht wirklich ins Detail gehen, sonst kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste, wie es so
ja, heißt. Ja, keine Sorge, das machen wir nicht. Von der Opposition, von SPÖ, FPÖ und den NEOS gab es reichlich Kritik am Wohnpaket. Da hieß es, die Maßnahmen würden nicht ausreichen und es würde erst recht wieder nicht für leistbares Wohnen sorgen. Was ist dran an dieser Kritik?
Ja, die Grundsatzkritik, die mitschwingt, ist natürlich, dass die Mietpreisbremse mit einem Jahr Verspätung jetzt das kommt. Da war die große Diskussion vor einem Jahr, dass man die Mieten im gesetzlich geregelten Wohnraum einmal senkt und das ist damals nicht passiert. Jetzt kommt das relativ zeitversetzt und im Mix eben mit diesem Paket, wo auch an verschiedensten Stellen gesagt wird, dass das nicht ausreicht. Wie gesagt, wir werden sehen, also wir werden einerseits sehen, was für eine Auswirkung es wirklich auf die Konjunktur und die Bauwirtschaft hat. Und ob es jetzt einen Bauboom unter Häuselbauern gibt, da gibt es also grundsätzlich auch Lob von Ökonomen, dass das ein relativ ausgewogenes Paket ist, wo alle berücksichtigt werden. Also es sind ja verschiedene Maßnahmen für Vermieterinnen und Vermieter drinnen, jetzt zum Beispiel der Sanierungsbonus oder die Möglichkeit, dass man zusätzlich Kosten für den Neubau abschreiben kann, zumindest auf 3 Jahre begrenzt. Aber am Ende von Tage werden wir dann erst...
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Apropos Sanierungsbonus, welche Rolle spielt eigentlich das Thema Nachhaltigkeit im Wohnpaket? Und ja, was hat's auf sich mit dem Sanierungsbonus?
Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ein Punkt, der in erster Linie die Bauträger betrifft. Also die Bauträger müssen darauf schauen, dass alles, was sie jetzt neu errichten, gewisse Kriterien erfüllt. Zum Beispiel soll jedes Haus quasi so eine PV-Anlage am Dach haben. Zumindest ist das heute so kommuniziert worden. Und ein anderer Punkt, das betrifft dann die Vermieterinnen und Vermieter. Also um zum Beispiel diesen Sanierungsbonus zu bekommen oder diese zusätzlichen Abschreibungen einreichen zu können, muss tatsächlich ein gewisser klimafreundlicher Beitrag enthalten sein. bei der Sanierung. Das kann zum Beispiel sein, dass man einen Heizkessel tauscht. Es kann sein, dass man neue Fenster einbaut oder auch beim Boden was ändert.
Ist das realistisch umsetzbar? Weil das
Ich denke, das ist realistisch umsetzbar. Das werden die Vermieter auch beantragen. Es gibt da, muss man auch dazu sagen, viele Möglichkeiten, das mit Angeboten des Klimaschutzministeriums, die es sowieso schon gibt, vor allem beim Thema Heizen, zu kombinieren. Also da erwartet sich die Regierung jetzt zumindest, dass das in relativ breiter Form abgerufen wird. Und man will so ein bisschen auch das erneuerbaren Wärmepaket unterstützen. Das höre ich raus. Also das war ein großes Ansinnen der Grünen, dass das in der Form drinnen ist. Und ich denke schon, dass das ausreichend abgerufen wird.
Okay. Und ein Teil des Wohnpakets war auch der Handwerkerbonus. Mhm. Wie sieht die Regelung beim Handwerkerbonus konkret aus?
Ja, konkret können wir es noch nicht beantworten, weil es den Handwerkerbonus in gesetzlicher Form noch gar nicht gibt. Die Grundsatzidee dahinter, die wird wohl doch so kommen, wie sie jetzt kommuniziert worden ist. Ich gehe zumindest stark davon aus. Also können maximal 10.000 Euro an Rechnungen eingereicht werden. Also kann auch sein, dass du, wenn du deine Fenster austauschst, dass die Rechnung weit darüber liegt. Mhm. Du kannst trotzdem 10.000 Euro einreichen und der Haushalt bekommt dann 20% dieser Rechnung gefördert. Also das sind dann maximal 2.000 Euro pro Haushalt. Mhm. Die Mindestrechnungshöhe muss 500 Euro betragen. Ja, und auf die gesetzlichen Details müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Was in dem Zusammenhang nämlich auch offen ist, das kritisieren auch Seniorenvertreter immer wieder, es ist nicht ganz klar, ob man das auch analog beantragen kann. Es soll offenbar so eine Abwicklungsstelle kommen. Wie gesagt, das wird dann im Gesetz selber drinstehen, aber derzeit kannst du den Handwerkerbonus eigentlich nur digital abrufen. Mhm. Oder über den Handwerker selbst, wenn der so lieb ist und das für dich einreicht.
Okay, also da gibt es auch noch Hürden.
Da gibt es noch Klärungsbedarf. Ja. Ich war jetzt nicht ganz klar in den Gesprächen, ob das genau dieser Punkt ist, aber der ist eine oder andere, dürfte noch offen sein. Ja.
Mhm. Dann gibt es einen Punkt, den ich auch sehr spannend fand. Was bedeutet eigentlich die Gebührenbefreiung für Wohnungs- und Hauskäufer?
Mhm. Wenn du dir jetzt ein neues Haus kaufst, war es bis jetzt so, dass du Grundgebühren und Pfandrechtsgebühren zahlen musstest. Also die Grunderwerbsteuer wird dann noch nicht angegriffen, ist wieder ein anderer Block, nur damit es nicht zur Verwirrung kommt. Und jetzt gehen wir davon aus, die Immobilie kostet 500.000 Euro, das ist die Obergrenze, bis zu der diese Gebühren nämlich gestrichen werden.
Mhm.
Dann ersparst du dir, je nachdem, wie hoch der Anteil des Kredits ist an der ganzen Summe, aber maximal so an die 10.500 Euro pro Haus oder Wohnung. Und bei der Gebühr zuerst hat es geheißen, die soll nur aufs erste Eigentum abgeschafft werden. Da hat sich was geändert in den Verhandlungen. Da hat man sich jetzt auf den Hauptwohnsitz geeinigt.
Mhm.
Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, die Regelung war auch so gedacht, neues Paar zieht zusammen in ein Haus und die Dame hat halt eine kleine Eigentumswohnung abbezahlt und soll die nicht verlieren und dann hat sie einen neuen Hauptwohnsitz und dann gilt die Förderung trotzdem. Da wird es, glaube ich, gar nicht so einfach für den Gesetzgeber, sind wiederum die Länder zuständig, wie sie das dann differenzieren und kontrollieren und machen. Also beim ersten Eigenheim wäre das vom Verwaltungsaufwand viel einfacher gewesen, weil das im Prinzip überall im Grundbuch eingetragen ist. Das hätte man einfach nochmal anfragen und abrufen müssen. Ist jetzt in der Form ein bisschen schwieriger, aber ja, gilt für den ersten Hauptwohnsitz maximal 10.500 Euro und ist gedeckelt bis zu einer Obergrenze von, ich glaube, 2 Millionen, die Immobilie kosten darf. Darüber bekommt man das nicht mehr, aber da kann man sich, glaube ich, im Normalfall auch leisten.
Wahrscheinlich. Ganz frei rausgefragt, wird Wohnen jetzt wirklich günstiger?
Naja, wahrscheinlich nicht, weil auch die Mietpreisbremse bedeutet ja nicht, dass die Mieten grundsätzlich sinken werden, sie steigen nur weniger stark. Also so gefragt ist die Antwort nein. Es kann höchstens sein, dass, wie gesagt, in gewissen Kreisen jetzt der Hausbau wieder und die Anschaffung von Wohnungseigentum ein bisschen angekurbelt wird. Prinzipiell billiger wird es mit Sicherheit nicht, es wird nur weniger teuer.
Dann danke für deine Erklärungen und den Besuch im Studio.
Gerne, ich hoffe, es war halbwegs schlüssig.
Mehr Infos zu diesem und auch anderen Themen lest ihr wie immer auf kurier.at. Hier gibt es jetzt noch einen kurzen Nachrichtenüberblick. Im Jahr 2023 wurden der Antirassismus-Beratungsstelle ZARA 1.302 rassistische Vorfälle gemeldet. Von diesem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr 1479, dürfte man sich aber nicht täuschen lassen. Die Dunkelziffer sei viel höher, sagte Zara-Geschäftsführerin Rita Isibar bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Eine der zentralen Forderungen von Zara, der Nationale Aktionsplan gegen Rassismus, wird laut Sozialminister Johannes Rauch wohl nicht mehr umgesetzt. Und die Zahl der angezeigten Gewaltdelikte mit Stichwaffen ist im 10-Jahres-Vergleich deutlich gestiegen. Wurden im Jahr 2013 noch 1.524 Taten gemeldet, waren es 2022 laut Kriminalstatistik 2.393. Der Anstieg erfolgte jedoch bereits bis zum Jahr 2016, wo 2530 Angriffe mit Messern oder anderen Stichwaffen angezeigt wurden, berichtete die Presse. Innenminister Gerhard Kahner plant nach jüngsten Messerattacken ein Waffenverbot im öffentlichen Raum. Zum Schluss, die Arbeiterkammer warnt vor steigenden Preisen bei den Grundgebühren für bestehende Mobilfunkverträge im April. Grund seien die Wertsicherungsklauseln, die wieder schlagend würden. Zitat, es ist von rund 8% auszugehen, schreibt die AK am Mittwoch. Gleichzeitig sei jedoch Telefonieren und vor allem Surfen am Handy in den vergangenen Jahren billiger geworden. Das liege vor allem daran, dass neue Tarife bei gleichen Grundgebühren höhere Datenvolumen bieten würden. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch auf Spotify oder Apple Podcasts und lasst auch gerne eine Bewertung da. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Angelika Groß. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und bis bald.